Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast. Physiotherapie, für viele bedeutet das zunächst ein Rezept vom Arzt, ein paar Termine, vielleicht Massage, ein paar Übungen und danach sollten die Beschwerden möglichst verschwunden sein. Doch moderne Physiotherapie kann und muss deutlich mehr leisten. Was unterscheidet eigentlich die medizinische und physiotherapeutische Betreuung eines Profisportlers von der einer ganz normalen Patientin oder des Patienten? Warum kommen Beschwerden bei manchen Menschen trotz wiederholter Therapie immer wieder zurück? Wie wichtig sind eine strukturierte Diagnostik, ausreichende Zeit, aktive Therapie und vor allem die Eigenverantwortung des Patienten? Und warum kann eine wirklich enge Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Physiotherapeuten entscheidend dafür sein, dass am Ende nicht nur Symptome behandelt werden, sondern Patienten nachhaltig zurück in Bewegung und Belastung kommen? Darüber sprechen wir heute mit zwei Gästen, die diese Frage aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Rick Goldmann kennt die Welt des Spitzensports aus eigener Erfahrung. Als ehemaliger Eishockey-Profi und Nationalspieler hat er über viele Jahre erlebt, wie enge medizinische Physiotherapie, Training und Rehabilitation im Leistungssport miteinander verzahnt sind. Heute bringt er die Erfahrung als Geschäftsführer für Gesund-Physiotherapie in die strukturelle und unternehmerische Entwicklung moderner Physiotherapie ein. An seiner Seite Yannick Cowin, leitenden Physiotherapeut bei Gesund, der die therapeutische Perspektive aus der täglichen Arbeit mit Patientinnen und Patienten und Athleten mitbringt. Wir sprechen darüber, was wir vom Spitzensport für die Versorgung ganz normaler Patienten lernen können, was gute Physiotherapie tatsächlich ausmacht und warum erfolgreiche Therapie am Ende immer Teamarbeit ist. Rick, Yannick, schön, dass ihr heute bei Medizin Direkt seid. Grüß euch beiden.
Grüß dich.
Servus.
Rick, jetzt fangen wir mal ganz einfach an mit dir. Viele kennen dich ja aus deiner Zeit als Profi-Eishockeyspieler oder auch aktuell aus den Berichterstattungen von Magenta bei der WM oder auch jetzt in der EM von den Eishockeyspielern. Heute führst du mehrere Physiotherapie-Standorte. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Wechsel vom Leistungssport ins Gesundheitswesen?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen längere Geschichte. Also erstmal hat man natürlich als Profisportler viel mit der Medizin zu tun, weil man einfach als Eishockeyspieler auch diese Phasen hat, wo man lange verletzt ist. Das ist aber nur ein Part gewesen, sondern für mich war natürlich Eishockey immer das Wichtigste. Ich habe damals aber Abitur gemacht, weil meine Eltern gesagt haben, boah, lern was gescheit. Deswegen habe ich das auch gemacht. Irgendwie war das super, dass ich mich dann weiterentwickelt habe, Olympia gespielt habe, bei Weltmeisterschaften war, aber ich habe festgestellt gehabt, dass ich ein bisschen Herausforderungen für den Kopf brauche. Und dann habe ich mir überlegt gehabt, was könnte ich studieren? Ich wollte immer gern Arzt werden, aber es ist natürlich schwierig gewesen, weil ich konnte kein Blut sehen. Spritzen waren mir schon ungeheuer, ist heute noch so. BWL wollte ich einfach nicht so studieren und dann hat es damals in Essen den ersten Studiengang gegeben, Medizinmanagement. Mhm. Das war quasi BWL-lastiger Studiengang, der sich aber eigentlich im Gesundheitswesen mit der Medizin, mit der Therapie und ja, mit dem Management von den ganzen beschäftigt. Und das habe ich total interessant gefunden. Habe das dann zu studieren angefangen und wie ich fertig war, hat sich einfach so ergeben, dass es dann letztendlich Physiotherapiepraxen sind, die ich gründe, mit einer speziellen Philosophie und die ich dann als Unternehmer und Geschäftsführer auch führe.
Rick, vielen lieben Dank für die offenen Worte und wie du es beschrieben hast, das ist ja wirklich sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass man als Eishockeyspieler noch Zeit hat zu studieren, tatsächlich. Ist wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach gewesen damals.
War's nicht. Ich war auch selten an der Uni. Ich war auch schon eigentlich viel älter. Also wenn ich mal wirklich eine Präsenz gehabt habe, dann haben die mich immer so angeschaut, was ich hier noch will. Aber es war für mich eine große Herausforderung. Ich habe mir eigentlich alles selber gelernt über das Buch oder über die Skripte. Es war für mich eigentlich super für den Kopf zu dem Zeitpunkt, selber festzustellen, dass man mal was möchte, egal ob im Sport oder woanders, dass man es auch alleine erreichen kann. Und für das war so ein super Studium.
Ja. Nick, du stehst wirklich bei Patienten. Da hast du auch noch den Weg gewählt, Physiotherapeut zu werden. Wie kamst denn du dazu? Weil viele unserer Dauerzuhörer, wenn es wissen, wir hatten schon ein paar Physiotherapeuten auch hier. Aber wie war denn dein Weg? Wie kamst du dazu?
Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich ähnlich wie viele andere Kollegen von mir, die im Profisport als Physiotherapeuten unterwegs sind, einer gewesen, der extrem für den Sport gelebt hat als Kind und leider sich immer wieder verletzt hat. Deswegen ich relativ früh schon wusste, so 3-4 Jahre, bevor ich Abitur gemacht habe, Physiotherapeut, das wird mal mein Traumberuf. Dann war es ja damals noch relativ teuer leider. Durch die Ausbildung hat echt viel Geld gekostet, sodass meine Eltern gesagt haben, ey, wir investieren da gerne in deine Bildung, aber überleg doch vorher nochmal, ob es das wirklich ist. Dann habe ich ein freiwilliges soziales Jahr damals gemacht beim Fußballverband Mittelrhein und im Endeffekt nur noch mit Sportphysiotherapeuten rumgehangen, die die verschiedensten Sportler betreut haben, durfte mit der Schweizer U21-Nationalmannschaft durch die Gegend reisen auf einmal. Und dann wusste ich, okay, das will ich unbedingt weitermachen. Genau, und heute bin ich total glücklich, dass ich genau das machen darf, jeden Tag, wofür ich damals gekämpft habe. Meine Idee ist es, ich möchte alle, vor allem den Jugendsportler, dazu bringen, ihren Sport bis zum Ende ihrer Karriere ausüben zu dürfen und ihnen ja so helfen, wie es, glaube ich, damals zu meiner Jugend noch nicht der Standard war.
Genau, wir müssen ja bei dir noch dazu sagen, Yannick, du bist ja auch Physiotherapeut in der U23-Nationalmannschaft der Frauen,
ja. Was
ja auch nochmal ein ganz, ganz spezielles Feld ist tatsächlich, weil es ist ja auch ein anderer Bereich, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel, wie sich viele vorstellen, bei den Herren.
Ja, ich muss sagen, das fragen mich sehr, sehr viele. Meistens tatsächlich auch mehr Männer als Frauen. Ich bin damals da ganz spontan dazu gekommen, habe in Köln noch gearbeitet bei einer anderen großen Physiotherapiepraxis. Und da war die Idee, wir brauchen eine Kooperation mit dem 1. FC Köln auf. Und ja, da war ich von heute auf morgen auf einmal Physiotherapeut von der Frauen-Bundesliga-Mannschaft. Und wenn man einmal mit weiblichen Profisportlern gearbeitet hat, ist man eigentlich hin und weg, weil was die täglich leisten. Auch da muss man sicherlich nochmal einen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen, weil der weibliche Zyklus natürlich immer noch ein großer Eckpfeiler dazu mitbringt in unsere tägliche Therapie. Deswegen ich heutzutage sage, das ist wahrscheinlich rein von der Therapie oder der medizinischen Sicht sogar noch viel interessanter ist, als Physiotherapeut mit Frauen zu arbeiten, als dann mit Männern.
Yannick, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, weil wir haben ja nochmal diesen Bereich Gendermedizin, der eine eigene Rubrik ist bei Medizin Direkt. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Jetzt nimm uns mal so ein bisschen mit. Wenn jemand eure Praxis nach einem Termin verlässt, was sollte der denn idealerweise mitnehmen?
Für mich ist extrem wichtig, dass dem Patienten klar ist, dass die Therapie in dem Moment, wo er aus der Tür geht, noch nicht vorbei ist. Ich habe die Möglichkeit als Therapeut, den Patienten an die Hand zu nehmen, ihm ganz klare Strukturen an die Hand zu geben, ihn mit Hands-on-Techniken dazu befähigen, dass er zurück in die Aktivität kann. Aber dann muss er den Weg auch weitergehen und da wollen wir unbedingt den Weg immer zusammen mit dem Patienten gehen, sodass wir am Ende nachhaltig es hinbekommen, dass sie im Normalfall zurück in den Sport kommen.
Rick, jetzt ist es ja bei dir so, du warst Profisportler und gründest jetzt eine physiotherapeutische Praxis. Was unterscheidet denn die Welten aus deiner Sicht so?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist auch ein bisschen so vielleicht die Reise gewesen von meiner eigenen Physiotherapie. Weil am Anfang, als wir begonnen haben, muss man sagen, es hat sich relativ schnell so ein bisschen zum Bauchladen entwickelt. Also du hast Patienten von allen Klientel gehabt, du hast unterschiedlichste Sachen gehabt, du hast Alter gehabt von 8 bis 90 und gleichzeitig, das war dann nicht schlimm, aber gleichzeitig war so ein bisschen das Problem, du hast zum Teil 20 Minuten Termine gehabt, du hast 40 Minuten, die sind versichert waren, jeder ist unterschiedlich gekommen, aber jeder hat die gleiche Erwartungshaltung gehabt. Und dann war es so ein bisschen letztendlich, das hat zu Unzufriedenheit geführt. Also beim Patienten, das hat zu Unzufriedenheit geführt beim Mitarbeiter, also zu Unzufriedenheit geführt auch bei den Ärzten. Und ich habe selber festgestellt gehabt, okay, eigentlich ist das ja gar nicht so, wie ich das kenne. Also wie kenne ich denn Physiotherapie? Und Physiotherapie kenne ich, wenn ich mich verletzt habe am Sonntag, da habe ich am Montag in der Früh einen Arzttermin gehabt. Am Mittag habe ich Bescheid gewusst, was los ist. Und am Nachmittag war ich auf der Liege gelegen. Und das eine Stunde jeden Tag, 7 Tage die Woche. Und dann habe ich mir so ein bisschen gedacht, okay, was kriegt man denn eigentlich mit der gesetzlichen Krankenkasse? Da kriegst du 2 bei 15 Minuten, 30 Minuten. Beide haben den gleichen Anspruch. Das kann es ja nicht sein. Es kann ja eigentlich nicht zur Zufriedenheit führen und wirklich zur nachhaltigen Physiotherapie. So, dann war die Vision, wie kann man das hinbauen, sodass man zumindest einen guten Zwischenweg findet und die Leute so abholt, dass das Erlebnis ähnlich ist, wie ich es damals hatte, aber der Outcome auch sehr nah ist. Und so ist das Ganze letztendlich entstanden. Also die Fallhöhe ist immens, würde ich sagen, grundsätzlich, wenn du fragst, zwischen der Physiotherapie im Normalen, was manchmal geben wird, und für dem, was als Profisportler kommt. Und die Idee war eigentlich, da einen Zwischenweg zu finden, zu sagen, wir nehmen viele Parallelen daraus und bringen sie in den Alltag rein, sodass sie ein normaler Patient auch hat.
Also auf jeden Fall ein mega cooler Ansatz, würde ich sagen, weil du eben auch die andere Seite kennst und sagst, hey, der normale Patient sollte das auch, der normale ist halt einfach auch ein ganz normaler Mensch, tatsächlicherweise. Auch wenn das manche nicht so vielleicht sehen wollen, aber es ist so, wo man auch sagt, das ist ein super Konzept, also wirklich Hut ab dafür. Jetzt ist aber die Frage, Jannik, wie ist denn das für dich? Wie erlebst denn du das? Und vor allem, welche Dinge aus dem Spitzensport sollten eigentlich Standard für alle Patienten sein?
Ja, ich glaube, was wir eben gerade schon angesprochen haben, ein Riesenunterschied ist dann doch immer das Umfeld, in dem der Profisportler normalerweise sich befindet. Und zweiter Faktor, die Zeit. Haben wir bei uns ganz gut gelöst. Da bin ich als Therapeut sehr glücklich drüber. Aber im Endeffekt müssen wir es schaffen, eine ähnliche Diagnostik zu haben wie im Profisport und vor allem eine zielorientierte Therapie anzubieten. Das ist sicherlich immer das, wo viele Praxen mit am meisten zu kämpfen haben. Die Frage Nachhaltigkeit und die Frage, wie kriegen wir es hin, dass es wirklich am Ende der Patient nicht mit derselben Problematik ein Jahr später wieder auf unserer Türschwelle steht. Und nur da ist die Idee, testen, behandeln und zwar erst hands-on, damit ich es schaffe, den Patienten erstmal dazu zu befähigen, überhaupt die Aktivierung hinzubekommen, dann klare Trainingssteuerungen, vor allen Dingen der Belastungsaufbau, der im Profisport mittlerweile sehr, sehr gut ist, den hinzubekommen in Praxen super schwierig, weil wir natürlich die Patienten immer nur zweimal die Woche sehen und nicht jeden Tag, wo wir dafür selbst zuständig sind, zu sehen, dass es keine Überbelastung gibt. Deswegen ist immer der Fall ist, dass wir da sehr, sehr engmaschig mit den Patienten arbeiten müssen, sodass wir im Endeffekt am Ende eine interdisziplinäre Zusammenarbeit haben zwischen Therapeut, zwischen der Sportwissenschaftlerin, die wir bei uns haben, und dem Patienten. Und dann ist, glaube ich, ein Riesenthema, was nach und nach in jede Praxis rein muss, das Nervensystem, womit wir immer mehr arbeiten. Ich gute Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht habe, wo ich sage, wenn wir das vergessen, haben wir häufig das Problem, dass die Probleme am Ende dann doch nicht zu 100% im Griff sind.
Vielen Dank, Jannik, dass du das so genau beschreibst. Jetzt habe ich eine Frage, die ich, glaube ich, jedes Mal schon gefragt habe, wenn es um den Bereich ging. Was können denn Patienten vom Leistungssportler lernen? Und dann die andere Gegenfrage an dich, Rick, was kann denn der Leistungssportler vom normalen Patienten lernen?
Warum könnte ich es leichter sagen?
Ich glaube, es ist die intrinsische Motivation. Intrinsische Motivation ist für mich das, was am meisten bei unseren Patienten fehlt, bei dir und mir. Wir haben halt meistens nicht den Druck, nächste Woche wieder auf dem Platz zu stehen, sondern überlegen uns, ach ja gut, wenn ich erst in 2 Monaten wieder mit dem Rad den Berg hoch jagen kann, dann ist es auch okay. Und wir brauchen aber halt die absolute Bereitschaft des Patienten, täglich daran zu arbeiten. Und das ist sicherlich was Profisportler mitbringen, weil es ihr täglich Brot ist, dass sie damit erfolgreich sind.
Ja, ja wow. Also ein Profisportler musst du bremsen. Der will ja zurück auf den Platz, an die Boulderwand, am Tennisplatz, egal was er macht. Den musst du eigentlich weghalten. Und beim normalen Patienten, bei manchen hast du das Gefühl, die musst du eigentlich reinschubsen und sagen, komm, jetzt kommt die Aktivität irgendwann auch. Andersrum ist es natürlich so, wenn man das denkt, das kannst du jetzt relativ schön umdrehen. Manchmal wünscht man sich dann beim Sportler, dass er ein bisschen mehr Geduld hat, dass er ein bisschen mehr Ruhe hat und dass er ein bisschen mehr Vertrauen da ist. Es ist natürlich schon so, dass beim Profisportler, wenn es nicht schnell genug geht, auch außenrum, dass viel reingeredet wird und das dann heißt, jetzt müssen wir das noch probieren, blinder Aktionismus, da rein mal noch hin und da holen wir uns noch was. Es ist beim Patienten, so wie wir sie sehen, die zwar alle normales und sportliches Umfeld haben, aber halt nicht zwingend in 6 Wochen wieder in Sport machen müssen, leichter zu handeln.
Ja. Auf jeden Fall sehr gut beschrieben von euch beiden. Ich glaube, da kann jetzt jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was mitnehmen. Jetzt kommen wir mal zu so einem Kapitel, warum viele Therapien nicht nachhaltig wirken. Das ist ja tatsächlich ein großes Thema, das mir immer wieder auch in unserem Bereich Medizin direkt auffällt, dass Patienten sagen, hey, ich habe aber das und das schon gemacht, aber es wird dann wieder schlechter und so weiter. Warum gehen denn Menschen teilweise über Monate oder Jahre zum Physiotherapeuten oder zur Physiotherapeutin und trotzdem kommen die Beschwerden immer wieder? Wie siehst du das denn, Janik?
Also ich glaube, wir müssen da nicht dem einen oder dem anderen den schwarzen Peter zuschieben, sondern auf beiden Seiten sicherlich suchen. Ich glaube, es ist immer noch der Fall, dass zum Teil einfach die Struktur häufig fehlt in der Behandlung, dass man wirklich sich Zeit nimmt, eine gute Analyse macht, eine gute Befundung, in der Hoffnung, dass man vielleicht auch das ein oder andere Gerät in den Praxen hat, um gescheite Testungen zu machen, sodass man mit dem Patienten einen Weg zusammengeht. Mhm. Diesen Weg, den sehen wir häufig nicht, aber den braucht's, um langfristig dann auch beschwerdefrei zu werden. Und das geht wirklich nur, wenn man die Testung macht, wenn man die Analyse hat, okay, wo ist die Ursache? Ich glaube, wir haben häufig noch das Problem, dass nur Symptome behandelt werden. Mhm. Patienten relativ glücklich aus der Therapie rausgehen, nächste Woche wiederkommen, sagen, ja, es war super für einen Tag und dann kommt's wieder. Und da muss die Therapie auch sich weiterentwickeln. Wir haben es am Anfang angesprochen, moderne Physiotherapie bedeutet für mich eine ganz klare Kombination zwischen Hands-on und Hands-off, sodass ich den Patienten eigentlich bei jeder Behandlung erstmal symptomatisch abhole und dann aber mit ihm in die Aktivität gehe. Und zu guter Letzt dabei noch, ich muss dem Patienten jedes Mal erneut kurzfristige Ziele setzen, die er selbstständig zu Hause erreichen kann, sodass er bei den Testungen, wir arbeiten an einem Level-System, was bei uns 5 Level hat, er muss immer wissen, was muss ich denn in 2 Monaten können, damit ich dieses Level bestehe, damit ich laufen gehen kann, damit ich Fahrrad fahren gehen kann oder Eishockey spielen kann auf hohem oder weniger hohem Niveau.
Vielen Dank, Janik, dass du das so detailliert beschrieben hast. Das ist tatsächlich in diesem Punkt, was du sagst, man mit den Symptomen, auch mit der Zeit, auch die Diagnostik. Rick, wie siehst du das dann in dem Bereich?
Ja, ich glaube schon, dass es manchmal auch eine Konzeptfrage ist. Also es kommt natürlich immer auch auf die Diagnose drauf an. Also das müssen wir jetzt schon unterscheiden auch, aber es ist natürlich schon mal eine Konzeptfrage. Das ist auch was, wir haben den Zeitfaktor angesprochen. Ich glaube, dass es einfach schwierig ist, Therapie hands-on und auch vor allem hands-off zu machen, alles unter 45 Minuten. Das macht für mich keinen Sinn. Ich glaube, du brauchst eine gewisse Qualität, du brauchst Physiotherapeuten. Nicht jeder in deinem Team kann ein Physiotherapeut von der Fußballnationalmannschaft sein. Aber du brauchst einen, der da drin ein Leader ist, der auch Fachwissen weitergibt. Du brauchst einfach Qualität. Ich glaube, du brauchst definitiv diese Tests, um den Leuten auch wirklich zu erklären, wo sie stehen, ja, damit du auch vergleichen kannst, wo sie hin müssen. Ja. Das bedingt dann automatisch gute Kommunikation und am Schluss ist es so, du musst die Leute in die Aktivität führen, weil sonst hast du schon nicht abgeschlossen. Und man sieht immer noch, das sind die Leute, die wir auch sagen, ihr seid bei uns falsch, sieht immer noch, dass die Leute zum Teil in Physiotherapiepraxen kommen und sagen so, ja, also ich habe das und das, da hinten muss man jetzt 15 Minuten massieren und dann hört es auf, das mache ich seit 15 Jahren schon. Offensichtlich hat es nicht aufgehört, wenn du es seit 15 Jahren machst. Offensichtlich ist das der falsche Weg. Wenn du den machen möchtest, kannst du den gerne machen, bei uns nicht. Wir machen einen anderen Weg. Und ich glaube, diese klare Kommunikation und die Miterziehung, wenn man das so sagen darf, ist des Patienten, das ist auch eine Aufgabe, die mit dazugehört.
Im Fall sehe ich ganz genauso. Jetzt hast du gerade schon was angesprochen, was ich immer sehr interessant finde, auch dieses, wie die Patienten reinkommen, was so die Erwartungshaltung ist. Das ist ja ganz oft so, ja, ich gehe zum Physiotherapeut. Ich habe so dieses Gefühl, die Leute gehen hin und haben so das Gefühl, ja, der macht mich jetzt wieder gesund, aber er soll eigentlich mich nur massieren. Mhm. Wie realistisch ist eigentlich so eine Einschätzung?
Ja, also genau das ist die Erwartungshaltung, die bis heute, glaube ich, 60-70% haben, die kommen, die Hoffnung haben, ich lege mich einmal hin, der Physiotherapeut hat die heiligen Hände und dann gehe ich gesund wieder raus und das am besten nicht bei einer, nicht bei 6 Therapieeinheiten, sondern schon bei der ersten. Das ist natürlich so gut wie nie handelbar. Man hat immer Glück, dass es mal irgendwie tatsächlich letzte Woche erst passiert ist, dass irgendwie der Nacken mal angefangen hat, Probleme zu machen oder die Kniebeschwerden sehr, sehr frisch sind, wir müssen aber auch ehrlich sein, ist bei uns die Patienten aufschlagen, wenn es keine Profisportler sind, dann ist auch schon mal sehr viel Zeit vergangen. Und dementsprechend ist es unsere Aufgabe als Physiotherapeuten, ganz klar zu zeigen, ja, wir holen dich erstmal ab. Die Erwartungshaltung wird auch erstmal kurzfristig gestillt, weil wir genug Techniken haben, um erstmal Beschwerden zu lindern. Und dann muss man aber ganz klar den Weg aufzeigen, wo ich immer schon mal gesagt habe. Und dann muss man schon klar sagen, wenn man dann den Weg aufzeigt, dann geht eigentlich 95% den Weg mit dir, weil sie ja dann doch aus einem gewissen Grund gekommen sind. Aber das ist oft auch Arbeit, die man erstmal verbal ausfechten muss.
Auf jeden Fall. Rick, wie ist denn das bei dir gewesen? So Eigenverantwortung in dem Sachen Therapie und was du jetzt auch sagst, einfach aus der Sichtweise aus Leiter einer oder mehrerer Standorte von Physiotherapie. Wie siehst du denn das mit den Eigenverantwortlichen?
Gut, ich habe es natürlich anders kennengelernt. Als Profisportler kapierst du irgendwann mal, dass dein Körper halt essentiell ist, um die Sportart auszuüben. Ja? Wenn du verletzt bist und die ganze Zeit raus bist und du machst dir einen Namen dafür, dass du immer nur verletzt bist, kriegst du irgendwann keinen Job mehr. Das heißt, du verstehst, dass du selbst verantwortlich bist dafür. Dieses Verständnis für Selbstverantwortlichkeit muss ich vielleicht noch eins weiterführen. Das hat sich inzwischen auch so ausgebildet, dass wir das in unserer Praxis in der Mitarbeiterführung komplett leben. Also nicht bloß von Patienten verlangen, sondern das ist jetzt was, das tatsächlich ein sehr, sehr, sehr flügeliges Wort bei uns ist. Das benutzen wir. Und natürlich passt nicht jeder Patient zu uns. Du musst nicht Profisportler sein, dass du zu uns kommst, aber du musst verstehen, dass du selber was machen musst dafür. Du musst eine gewisse Aktivität mitbringen. Du musst ein Ziel haben. Wenn du kein Ziel hast, wird es nicht besser werden. Ja? Wir können dir helfen, das Ganze visuell zu gestalten. Wir können helfen, das in guter Kommunikation zu erklären. Wir können dir helfen, es aufzuzeichnen, wo es hingeht. Aber du musst schon mitgehen mit uns als Patient. Und dementsprechend, die Eigenverantwortung gehört zum Patienten mit dazu, wenn er bei uns in der Praxis sein möchte.
Ja, eine kurze Zwischenfrage. Wenn du einen Patienten hast, wo du merkst, Eigenverantwortung ist null gegeben, was machst du dann?
Ja, ich glaube, ich würde nie einen aufgeben. Aber man muss auch ehrlich sein, die ersten paar Mal versucht man alles. Wenn man dann rausbekommt, okay, der Patient kennt die Übung oder das Training, was wir letztes Mal durchgezogen haben, dann nicht mehr, wenn er es irgendwie nochmal vormachen soll, dann geht es schon irgendwann dahin, dass man die Hands-on-Techniken macht, damit es ihm besser geht. Und dann trennt sich aber normalerweise der Weg automatisch, weil der Patient auch merkt, dass er da vielleicht dann einfach ein paar Therapeuten ist.
Es werden aber immer weniger, muss man auch sagen. Also insgesamt ist es dieses Verständnis dafür, für Eigenverantwortung, das wird bei den Patienten immer mehr, vor allem bei jungen Patienten, ist es immens hoch inzwischen. Ja. Also das hört sich so ein bisschen negativ an, ist es aber inzwischen in der Realität nicht.
Und wir dürfen auch nicht blind sein, mittlerweile Social Media, Podcasts etc. Gerade die jungen Patienten kommen gar nicht mehr so häufig mit der Idee, ohne Sportklamotten zu uns in der Praxis zu kommen, sondern sind meistens schon umgezogen oder fragen, wo sind eure Umkleide, damit ich mich schon mal vorbereiten kann. Haben selber schon diverse Trainings hinter sich, weil sie gedacht haben, sie kriegen es irgendwie dann doch mit den Ideen der Therapeuten aus Social Media hinzubekommen. Also deswegen glaube ich, was ich eben gesagt habe, wir müssen versuchen, die abzuholen, die noch hinterher sind. Jeden kannst du nicht abholen.
Auf jeden Fall nicht. Ich hatte heute, witzigerweise, weil ihr genau so einen Teil gerade beschreibt, genau diesen Punkt mit einer Kellnerin, die gesagt hat, ja, ich habe so eine Plantarfaszitis und so, ne? Ja, ich kann das ja bei YouTube dann mir anschauen und dann brauche ich nicht zu Physiotherapeuten. Dann sage ich, doch, du musst zu Physiotherapeuten. Der muss dir nämlich die Übungen auch zeigen, die du dann vielleicht auch mal daheim machen kannst, aber du musst erstmal die Grundlage dafür schaffen. Das ist tatsächlich, wie du sagst, ist schon gut, dass die Leute auch wissen, so und so geht's oder so und so kann man es machen, aber der Therapeut ist schon noch der das in die Hand nehmen sollte.
Ich glaube, das, was mittlerweile gezeigt wird von den unterschiedlichsten Therapeuten und auch Ärzten auf den verschiedensten Social-Media-Kanälen, ist wirklich gut. Aber der Unterschied ist, dass natürlich der sich es anschaut, nicht weiß, was ist wirklich die Ursache für meine Beschwerden. Wir sind sehr gut, selber rauszufinden über die verschiedensten Wege, was es ist. Meistens geht es dann doch schneller und besser, wenn dann doch mal einer droppt.
Das ist interessant, weil, wie du es gerade sagst, auch wir hatten ja die Folge mit Marc Krefz und Marc Regier, also Sportmediziner und Radiologe, der auch gesagt hat, der Radiologe, ja, ohne dass dieser Patient angefasst wird, kann man keine Diagnose, also das eine ist ein Bild und das andere ist die Befundung, wo ist eigentlich der Haken.
Kommen wir vielleicht gleich eh noch zu, aber Struktur und Funktion, nämlich mit das größte Thema, was im Moment in der Physiotherapie oder generell im Profisport angegangen wird.
Wenn ihr jetzt drei Faktoren nennen müsstet, die über Erfolg oder Misserfolg einer Therapie entscheiden, so ganz grob zusammengefasst von dem, was wir jetzt alles hatten, was würdet ihr sagen?
Nicht ganz klar, Zeit, Qualität und Kommunikation. Ich glaube, Kommunikation ist unheimlich wichtig, das wird oft unterschätzt, auch für Ärzte. Physiotherapie ist für 95% der Ärzte und der Patienten so eine Blackbox, weil es einfach früher so war, da hat jeder Physiotherapeut in seinem Raum für sich hingewurstelt, hat keinem anderen gesagt, was da drin los ist, selbst in den Praxen hat nur einer Busbrot, der ist ganz gut, aber was macht der eigentlich? Das war nie wirklich so kommunikativ auch im Team da. Dementsprechend ist Kommunikation intern extrem wichtig, Kommunikation auch zwischen Ärzten und Therapeuten, Kommunikation zum Patienten. Was passiert eigentlich gerade? Was hast du für ein Problem? Warum macht der Arzt das mit dir eigentlich und warum helfen wir dir jetzt weiter? Und du brauchst einen gewissen Zeitfaktor. Und du brauchst aber eine gewisse Qualität, damit sich das aufaddiert und dann zum Erfolg führt.
Auf jeden Fall. Sehr schön, vielen lieben Dank dafür. Jetzt gehen wir mal rein, so was gute Physiotherapie überhaupt ausmacht. Janik, nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Wie läuft denn so eine gute erste Behandlung im Idealfall ab?
Ja, also ich glaube, wir wissen alle, die schon mal beim Arzt waren, wie schnell so eine Untersuchung beim Arzt schon vorbei sein kann und im Endeffekt weiß man noch gar nicht, was man hat. Deswegen, das Erste, was ich eigentlich mache, ich möchte erstmal den Patienten oder den Athleten erstmal abholen. Sprich, ich nehme mir Zeit, eine ordentliche Anamnese zu machen. Warum ist er da? Was hat er für Beschwerden? Wie lange hat er die schon? Mit den ersten Worten, die eigentlich aus dem Mund des Patienten oder der Patientin rauskommt, da nehme ich eigentlich am meisten mit für meine Behandlung in den nächsten Wochen bis Monaten. Sprich, erstmal eine gute Kommunikation mit dem Patienten. Und dann erstmal eine gute Befunderhebung. Und Befunderhebung heißt für mich heutzutage nicht mehr, dass ich alles mit meinen Händen ertaste. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Das können manche besser, manche weniger gut. Aber wir können in der Bewegungsstrategie des Patienten ganz, ganz viel erkennen. Wir können eigentlich dann schon meistens sagen, was uns nachher in der Krafttestung auf der Bank, was wir händisch machen, aber dann auch nachher mit Maschinen machen, was wir da sehen. Sehen wir vorher eigentlich schon in der Beweglichkeitsüberprüfung beziehungsweise der Dehnungsstrategie. Sprich das als erstes und dann auf der Bank eine gute manualtherapeutische Untersuchung. Das geht mir im Moment ein bisschen zu weit, dass die Therapie mehr und mehr nur ins Training gebracht wird, dass man immer wieder sagt, hands-off ist das Allerwichtigste. Bin ich voll bei allen Therapeuten. Das Training entscheidet am Ende über die Nachhaltigkeit und die Langfristigkeit. Aber wir dürfen gerade auch bei Profisportlern nicht unterschätzen, wie viel Impact immer wieder auf diesen Körper kommt. Egal ob von unten, wenn wir drauf laufen, aber auch von den seitlichen und Scherkräften, sodass wir immer wieder Bewegungseinschränkungen in unseren Gelenken haben, die auf der Nervensystemebene erstmal den Körper nicht mehr dazu fähig macht, gewisse Muskeln richtig anzusteuern, gewisse Bewegungsstrategien richtig auszuführen. Weswegen ich sage, ich möchte erstmal daraus finden, was muss ich als Manualtherapeut oder dann als neurogener Therapeut erstmal schaffen, damit ich dann in die Aktivität kann und dann den richtigen Trainingsplan erarbeite, damit es vorwärts geht.
Ja, jetzt hast du mir auf jeden Fall schon mal die nächsten drei Fragen genommen. Mit
allen
das ist sensationell. hast wirklich super gemacht. Rick, wie schafft ihr das denn aus Unternehmen, die Rahmenbedingungen, damit Qualität überhaupt so möglich ist?
Spannende Frage. Das ist ja genau meins eigentlich. Als Geschäftsführer bin ich dafür verantwortlich, eigentlich nur für drei Sachen. Für die Vision, für das Team und dass genug Geld da ist, das Team zu zahlen. Das betrifft dann tatsächlich mich. Also ich glaube, dass Mitarbeiterführung und insgesamt eine Struktur reinzubringen in der Physiotherapiepraxis erstmal extrem wichtig ist, um überhaupt Qualität am Schluss zu haben. Also bei uns gibt es gewisse Vorgaben, wie zum Beispiel der Ersttermin ausschaut, wie die Messungen ausschauen, Es gibt gewisse Vorgaben, wie die Kommunikation mit den Ärzten ist. Es gibt gewisse Vorgaben, dass wir über 45 Minuten Termine haben, nichts drunter. Wir haben die Vorgabe, dass wir ihm die Aktivität geben wollen, aber dann kommt die individuelle Qualität, die das Ganze ausfüllt. Und dazu habe ich ein Team, das unterschiedliche Verantwortlichkeiten hat, die für die Qualitätssicherung intern zuständig sind. Das heißt, wir schauen, dass wir intern Besprechungen haben, wir schauen, dass wir intern Fortbildungen haben, wir schauen, dass wir die Leute extern fortbilden. Wir versuchen auch, Ärzte reinzubringen, die uns ihre Philosophie, weil das meinen Mitarbeitern, die Philosophie erklären, wie sie operieren oder warum sie vielleicht nicht operieren und was sie sich danach wünschen, weil du bist als Physiotherapeut und aus Praxis auch der verlängerte Arm von diesen Ärzten. Und die haben, wie der Janik vorher gesagt hat, zum Teil vielleicht in ihrer Privatpraxis bis 30 Minuten Zeit, dir das zu erklären. Aber du hast viele Fragen als Patient später, wo der Kontakt vielleicht nimmer da ist. Und wenn der Therapeut das auch weiß, warum der Arzt das so macht, und dann quasi genau in die Richtung weiterarbeiten kann und gleichzeitig dem Patienten das noch erklären kann, ist insgesamt ein Käufer. Und das ist so ein bisschen die Idee. Das hat ganz viel also mit der Struktur zu tun letztendlich, mit den Leuten, die man natürlich reinholt. Und dann komme ich als Teamplayer dazu. Ich war vorher in der Teammannschaft mit der Eishockey und ich habe festgestellt gehabt, wenn du den besten Spieler hast und das ist ein Arsch, dann wird deine Mannschaft ja besser. Das heißt, wir versuchen extrem viel Wert darauf zu geben, dass wir wirklich einen Teamgedanken haben und mit als Team auch diese Praxis führen.
Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, weil, wie gesagt, wir hatten es im Vorfeld schon, ich hatte jetzt schon einige Gäste auch aus dem physiotherapeutischen Bereich, jetzt ist das zum Beispiel ein ganz neuer Bereich, den ihr aufmacht, tatsächlich die direkte Kommunikation mit den Ärzten auch zu haben, auch das Verständnis, was machen die da und so weiter. Trotzdem muss ich jetzt einfach diese ganz doofe Frage stellen. Jetzt ist ja bei vielen Ärzten tatsächlich so im Kopf, ja, ich schicke Patienten und Physiotherapeut, die wir schon machen, Kommunikation. Also wir haben es in den Folgen von Annika Monatzert und so auch gehabt, dass die teilweise ja gar nicht die Befunde lesen. Also oder auch bei der Ausbildung vom DOSB, wo wir den Podcast gemacht haben, war ja das Thema auch da, ja, die meisten Ärzte lesen sich die Befunde gar nicht durch. Also ihr schreibt euch da einen Wolf ab. Kriegt ihr das hin, dass das tatsächlich 1:1 in der Kommunikation top funktioniert?
Kommt natürlich sicherlich immer auf den Arzt drauf an, aber wir machen es seit Jahren so, dass wir bei jedem Patienten schreiben wir einen Therapiebericht. Mir ist klar, dass der nicht zu 100% bei jedem Arzt dann auch durchgelesen wird. Haben uns aber auch viele Gedanken gemacht, wie schaffen wir es, dass viele Arzt sich auf die Nerven gehen. Ich glaube, das ist auch immer ein wichtiges Thema. Informationsfluss ist wichtig, aber nur der Informationsfluss, der auch am Ende entscheidend ist für den Arzt, wenn er die Patientin sieht. Deswegen die drei Eckpfeiler in unserem Therapiebericht haben. Da geht es immer um Schmerz natürlich, weil das ist der größte Part, warum gehst du zum Arzt. Dann eine Beweglichkeitsmessung, die wir bei jedem machen und am Ende dann auch das Aktivitätslevel. Und dementsprechend liest er den Therapiebericht durch. Das ist sehr, sehr klar gemacht, dass man sofort diese drei Eckpfeiler sieht. Das heißt, es ist kein große E-Mail, die er lesen muss oder sonst was. Die Ärzte, die mit uns zusammenarbeiten, wir versuchen bei jedem auch mal vorbeizukommen, dass er weiß, ey, du musst da nicht super lange lesen. Du kriegst von mir die drei wichtigen Infos. Manche Ärzte sagen dann, finde ich super. Und ich bin vor 3 Jahren zum Team dazugestoßen und dachte mir, ja, genau das, was du nämlich gesagt hast, ja, ist so viel bringt. Heutzutage schreibe ich tatsächlich jeden Tag irgendwelche Mails mit Therapieberichten zu Ärzten und bin überrascht, wenn ich sie dann irgendwie treffe bei irgendwelchen Kongressen oder wenn wieder der Arzt zu einer neuen Praxis gegangen ist und sie sagen, ja, ihr seid doch die mit den Berichten. Was mich total überrascht, natürlich aber sehr positiv. Aber, und da kommen wir zum Thema zurück, ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir als Therapeuten auch mittlerweile so selbstbewusst sind, uns bei den Ärzten vorstellen und mal vorbeikommen. Oder die Ärzte dann auch einmal auch zu uns vorbeikommen, sehen, wie wir arbeiten. Weil erst in dem Moment, wo sie wissen, wie wir arbeiten, interessieren sie sich auch dafür, was sie da für Ergebnisse kriegen. Das kann ja von allen Testungen sein, aber da wissen sie, was sie machen. Deswegen schicken sie zu uns. Und das macht dann auch super viel Spaß. Man ist mal mit dem OP dabei, man ist mal in der Untersuchung des Arztes dabei. Das auf einem ganz anderen Level ist, als noch vor knapp 15 Jahren, als ich angefangen habe, wo der Arzt mich nicht angeschaut hat. Heute noch die Ärzte gegangen, der war zum Telefon.
Und das ist nicht einer, sondern das sind wirklich sehr renommierte Ärzte in München und das sind 10-12 Stück auf diesem Kommunikationsniveau. Mhm. Und das ist auch was, wenn ich das kurz erklären darf, das ist eine Parallele aus dem Profisport. Ja. Es ist ganz normal, da bleiben wir beim Fußball, weil gerade Fußball bei MS, da steht der Doktor draußen, da steht der Physiotherapeut draußen. Die reden sofort miteinander. Der eine macht den Test, der andere macht das, was macht man weiter? Warum sollte das beim normalen Patienten anders sein? So, warum? Und wenn du die Leute in einem Gespräch dahin bringst, in der Philosophie kurz erklären kannst und interessiert bist an der anderen Philosophie und die verstehen, dass die kommen wieder raus, was Größeres macht, dann sind sie bereit, das auch zu machen. Du darfst sie nicht überbelasten, weil wenn sie hier einen Scheiß hören, dann haben sie keinen Bock drauf. Das ist ja auch verständlich. Aber wenn du verstehst, und da gibt es dann Gatekeeper, die dann die Kommunikation mit den Ärzten auch machen, wenn die verstehen, jetzt ist eine Impfung, die ist wichtig, dann geht der auch ans Telefon.
Ja.
Und das ist eine Sache, ich glaube, die musst du da auch erarbeiten, aber das ist von der Idee her ganz klar aus dem Profisport gelernt. Das sehen wir auch, das ist ein Olympiastützpunkt. Und da haben die Sportler ja zum Teil unterschiedliche Ärzte, weil es unterschiedliche Verbände gibt und so weiter. Und da haben wir auch nur 5 Therapeuten da von unserem Olympiastützpunkt. Und trotzdem funktioniert das mit dem Sport dann da genauso, wie es mit ganz vielen Ärzten, mit normalen Anführungszeichen Patienten funktioniert.
Also ich hoffe, ihr habt euch das patentieren lassen, weil das ist tatsächlich so locker, wie ihr das sagt gerade. So ist es, glaube ich, draußen nicht. Also ich habe viel mit Physiotherapeuten auch zu tun. Sagen tatsächlich so immer, das ist echt schwer und wir schreiben und wir machen und tun. Ich glaube, ihr habt da tatsächlich einen Draht gefunden und aber auch dieser Gegenseite, du hast es gerade vorher gesagt, dieser gegenseitige Respekt auch. Ich bin nicht der eine Therapeut oder ich bin nicht jetzt nur der Physiotherapeut, sondern ich bin der Physiotherapeut und das ist die Physiotherapiepraxis und wir verwalten dieses Konzept oder wir machen dieses Konzept, damit wir den Patienten zusammen weiterbringen und zwar als Team und genau diese Kombi ist wahnsinnig wichtig.
Ich muss sagen, eine Sache vielleicht dazu, ich finde es immer wieder beeindruckend, wie Patienten reagieren, wenn ich in der Behandlung ab ans Handy gehe. Das war normal, das ist ja niemals machen sollte, aber wenn dann ein Arzt anruft und die kriegen das mit oder andersrum, bei mir fällt irgendwas auf in der Behandlung, was ich unbedingt eigentlich mit dem Arzt besprechen möchte, ich nehme mein Handy in die Hand, rufe den Arzt an, der geht tatsächlich dran. Ich glaube, so viel Vertrauen kann man gar nicht bekommen vom Patienten wie in der Situation, selbst wenn die Behandlung am Ende vielleicht gar nicht erfolgreich wird. Aber das ist am Ende der Weg, wo viele Patienten, glaube ich, immer wieder sich nicht abgeholt fühlen, dass sie glauben, sie laufen zur Praxis A, dann gehen sie zum Radiologen B und dann noch zum Physiotherapeuten C und keiner weiß Bescheid voneinander. Und da müssen wir hin. Das haben wir aus dem Profisport gelernt. Das wurde mir in Köln damals beigebracht. Keine Angst vor Ärzten, sondern immer drauf zugehen. Und das habe ich hier in München zum Glück wiedergefunden. Und das macht auch viel, viel mehr Spaß, wenn man mal auf der anderen Seite steht und den Ärzten über die Schulter schauen darf.
Ich sag dir sogar, wenn es mal im Laufen ist, du stellst fest, wie viel Interesse die Ärzte wirklich an ihren Patienten haben. Ja. Und dass sie wirklich wollen, dass es denen gut geht. Also mit allen, mit denen wir arbeiten, ist es wirklich der Fall. Und wenn die sehen, du hast den gleichen Gedanken und du machst ja Gedanken und du gehst in die gleiche Richtung, dann werden die immer offener dafür. Das ist natürlich auch so was, wachsen muss.
Auf jeden
Aber
Fall.
Aber es ist was, das extrem spannend ist und das Ganze natürlich wirklich beschleunigt.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es die ganze Versorgung vom Patienten beeinflusst und vor allem auch verbessert. Also ich glaube, das Outcome aus dem Ganzen, am Ende sowieso muss der Patient profitieren aus dem Ganzen. Aber ich glaube, dass der aus der ganzen Sache noch viel mehr profitiert, weil es eben auf ihn eine, sag ich mal, individuelle Behandlung ist. Es ist keine Therapie, sondern es ist eine Behandlung im Gesamten von Arzt und Physiotherapiepraxis und so weiter. Also wirklich sensationell. Jetzt gibt es ja auch so ein paar Entwicklungen, die so in der Gesundheitspolitik und in der Gesundheit passieren. Gibt es denn da welche, die euch da Sorgen machen? Jetzt speziell in eurem Bereich.
Ich habe natürlich Medizinmanagement studiert, gesundheitspolitisch, da könnte ich jetzt viele Sachen sagen, da wo ich schon sehr große Fragezeichen habe. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, das ist jetzt ein bisschen übergreifend und das geht jetzt vielleicht ein bisschen vom Thema weg, aber ich verstehe nicht, warum ausländische Investmentfirmen in Deutschland die Möglichkeit haben, hier riesige Praxen aufzukaufen, Arztsitze zu kaufen, zum Teil wirklich Monopole zu erstellen. Das sind Kapitalgesellschaften, die aus dem Ausland sind, die abrechnungsorientiert, hört sich vorsichtig, sage ich vorsichtig, ja, optimiert trifft es wahrscheinlich besser, sind. Da ist, glaube ich, dem deutschen Gesundheitssystem weder in der Medizin noch in der Therapie geholfen. Ich glaube, um unabhängige Medizin und unabhängige Therapie zu haben, sollte man eigentlich wieder versuchen, auch die Ein-Mann-Arztpraxis zu stärken, Man sollte auch schauen, dass man eine gewisse Vielfalt an Medizin weiterhält und nicht bloß Ketten hat. Das ist was, das wo mir insgesamt unter anderem in der deutschen Gesundheitspolitik nicht gefällt, dieser Weg, wo da hingeht.
Ist auf jeden Fall ein mega wichtiger Punkt, trotz der wirklich an Schwarze rein, was die Lage da in dem, vor allem in dem Bereich angeht, vor allem weil es euch ja dann am Ende auch betrifft, weil die Kommunikation ja dann auch ganz anders läuft. Es ist nicht mehr der Praxisinhaber, sondern es ist der 10. angestellte Arzt, der dann da aus irgendeiner Praxisklinik, wie auch immer, anruft und so weiter. Oder auch der 10. Arzt, der den Patienten sieht, was ja auch immer so ein Thema ist, finde ich. Mittlerweile, der sieht den. Ich habe das jetzt auch bei meiner Frau mitbekommen, ganz normal beim Allgemeinarzt, wo ich mir gedacht habe, hä? Also, die war jetzt so zweimal beim Allgemeinarzt, hat drei verschiedene Ärzte getroffen und wer nimmt dich jetzt bitte oder wer behandelt dich jetzt da? Ist so immer die Frage, ich bin zwar ein Freund von interdisziplinärer Zusammenarbeit, aber bitte bei einer Fachrichtung auch bei einer Fachberichtung bleiben. Aber ja, da haben wir jetzt gerade so ein bisschen das Thema rübergeschwappt, aber wirklich ein sehr, sehr toller Punkt. Janik, welche Mythen begegnen dir denn eigentlich ständig, die du so in deinem Bereich mitkriegst? Also gerade so Themen wie Rückenschmerzen bedeutet gleich ein Bandscheibenvorfall, Knacken ist gefährlich,
Ja, ich glaube, zwei sind für mich irgendwie täglich rot. Das ist einmal Struktur und Funktion. Für mich ein Thema, was ich mit jedem Patienten besprechen muss. Vielleicht ein Beispiel, egal ob Profisportler, Olympiasieger oder du, der sich das Kreuzband gerissen hat, kommt mit einem Nachbehandlungsschema des Arztes, wo drauf steht, nach 12 Wochen lass du joggen. Das stimmt, die Struktur wird nach 12 Wochen damit kein Problem haben. Und dann sind wir aber wieder da, bist du Kassenpatient und hast in den letzten 12 Wochen nur zweimal die Woche Physiotherapie gehabt und deutlich weniger Trainingseinheiten und vielleicht auch weniger Muskelmasse schon vor der Operation mitgebracht, als der Olympiasieger im Bobfahren, der den Bob nochmal anschiebt, nur um fast da gut bepackten Oberschenkel mitbringt. Und da muss ich schon häufig dann dem Patienten den Zahn ziehen und sage, ja, wenn alles optimal läuft, dann können wir nach 12 Wochen joggen, aber die Funktion, die entscheidet am Ende darüber, wie weit du in der Therapie bist, ab wann du springen darfst, ab wann du landen darfst, ab wann du joggst und auch ab wann du, jetzt komme ich aus dem Fußball, zurück auf den Fußballplatz stehst. Und da bin ich glücklich, dass wir heutzutage ganz klar nach dem System arbeiten können, die Ärzte auch komplett mit uns gehen, weil wir ein ganz klares Testsystem haben mit Testergebnissen, was Kraft, aber auch Bewegungsqualität angeht, wo wir dann sagen können, so jetzt gehen wir den nächsten Schritt, zum Beispiel zum Joggen. Das ist aber häufig der Fall, Patient XY kommt, der vielleicht erst zum Training zu uns stößt, nach 12 Wochen und sagt, ja, der Arzt hat gestern gesagt, ich darf dort heute joggen, wie sieht's aus? Und dann dauert es leider doch noch ein paar Wochen, weil in den ersten 12 Wochen vielleicht zu wenig passiert ist.
Sehr, sehr gut. Vielen Dank, Janik. Rick, jetzt hast du ja irgendwann mal Gedanken gemacht, warum du eine physiotherapeutische Praxis aufmachst, dann die zweite, dann die dritte, wie auch immer. Wie siehst du denn das Feld gerade in diesem Bereich in den nächsten 10 Jahren?
Das ist sehr interessant, weil das ist ja auch meine Aufgabe. Also letztendlich ist einer unserer Werte, wir machen einmal mehr einen Kickoff, damit wir uns gemeinsam Ziele setzen, die wir dann normalerweise auch erreichen oder zumindest in die Richtung, wo wir gehen. Das genügt ja erstmal mit den Mitarbeitern. Einer der Werte ist Entwicklung. Sowohl bei meinen Mitarbeitern wie eben auch beim Patienten und von der Praxis insgesamt auch. Deswegen schauen wir uns schon an, wo geht's hin. Ich finde momentan alles, was so neuronal ist, total spannend. Also Neuromobilität, Neurotherapie, Neuroathletik. Ich glaube, da wird noch mehr kommen. Also wenn man es auch sieht, wie es im Profisport momentan ist, was sie dann für andere Fähigkeiten noch dazu bekommen, ob das jetzt schon komplett alles erklärbar ist oder nicht, das lasse ich jetzt mal hingestellt. Aber wir reden ja von 10 Jahren. Also auf dem Sektor bin ich sehr gespannt und da schauen wir auch ganz genau drauf, was sich da in letzter Zeit ergibt, weil da wollen wir auch mit dabei sein, wenn es soweit ist.
Welche Herausforderungen, Janik, kommen da auf dich zu? Also jetzt gerade so in Bezug mit Rick, der da in die Ferne reinschaut.
Also total spannende Herausforderung. Also ich freue mich eher auf die Zukunft, als dass ich Angst vor der habe. Ich glaube, in der Physiotherapie haben wir das Glück, dass wir einen Job haben, wo ich schon Zukunft sehe, aber wo wir uns einfach weiterentwickeln müssen. Und diese Neurogene Geschichte, das ist ein Thema, was ich seit ein paar Jahren auch bei mir aufgemacht habe, mit dem ich sehr viel Erfolg habe. Und was mittlerweile das Glück ist, dass wir das auch sehr, sehr gut testen können. Machen wir vielleicht kurz das Thema auf. Wir waren beim Crossbandpatienten. Nach jeder Knie-OP haben wir das Problem, dass ein Teil des vorderen Oberschenkelmuskels erstmal nicht wirklich angesteuert werden kann vom Patienten. Bis heute können wir nicht genau sagen, warum das der Fall ist, aber wir können sehr gut testen, dass es der Fall ist. Mit EMG-geschützten Testungen sieht man ganz klar im Seitenvergleich, wie wenig da überhaupt als Output an das Organ kommt. Und das ist das, was wir, was ich eben schon mal angesprochen habe, wir dürfen nicht von der manuellen Therapie zur Aktivität gehen, sondern wir müssen dazwischen unbedingt das Nervensystem gehen. Da geht es meistens darum, gewisse Gehirnareale mehr zu durchbluten durch verschiedenste entweder Hands-on- oder Hands-off-Techniken und Übungen und somit die Ansteuerung des Muskels wieder, ich sag mal, zu resetten. Und das ist ein super spannendes Thema, was im Profisport tagtäglich eingesetzt wird, ob es jetzt beim FC Bayern ist, ob es in der Nationalmannschaft ist oder ob es im Leichtathletikstadion oder Olympia in Frankreich, wo ich zugucken durfte, noch gefühlt eine Sekunde vorm Start passiert. Damit viele Möglichkeiten und das dürfen wir nicht vergessen. Bei einem Elfit geht über allem immer die Performance, nicht nur in den Athleten, sondern auch von den Patienten.
Auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt so eine einzige Übung allen Menschen empfehlen dürftet, welche wären das?
Eine einzige?
Ich weiß, Janik, das war jetzt nicht die schwierigste Frage für heute, gell?
Also ich würde tatsächlich weg von der Übung gehen und sagen, sehr, sehr viele Schritte sammeln am Tag. Mit das, was, glaube ich, am meisten vernachlässigt wird heutzutage und am meisten Wirkung zeigt. Denn wir benutzen dabei all unsere Muskeln, die wir täglich brauchen. Die Wirbelsäule wird natürlich ordentlich gefordert. Und am Ende des Tages ersetzen wir doch mehr, als dass wir unterwegs sind. Deswegen würde ich sagen, wenn du eine Übung haben willst, dann ist es wie bei den Extremen, was du mich fragst, wo ich sage, dann solltest du stilles Wasser trinken, dann solltest du sehr viele Schritte sammeln.
Ja, gut. Vielen Dank. Rick, zum Abschluss darfst du noch deine Tipps abgeben an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist so von deiner Seite, was empfiehlst du jedem Patienten, jeder Patientin, ob egal, normal oder im Leistungssport?
Ich glaube, wenn sie sich eine Praxis aussuchen, muss ich immer dahin laufen, wo jetzt wirklich nur Leistungssport auch zu Hause ist. Das kann man sehr gerne machen. Aber ich glaube, man sollte in der Praxis gehen, wo auf jeden Fall gewisse Fortbildungen da sind. Und da gehört für mich dazu, dass die Praxis EMT-Fortbildung hat, also manuelle Therapie. Ich glaube, das ist die Grundlage jedes Therapeuten. Und das Zweite ist für mich, dass eine KGG-Fortbildung da ist, dass man letztendlich auch einen Trainingsraum hat, wo man durch Aktivität später das Ganze nachhaltig sichern kann. Ja, ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Faktoren, wenn das eine Praxis hat. Ansonsten kommt es natürlich darauf an, wie ist die Motivation und wo passt man dazu. Aber ich glaube, das sind zwei Grundlagen, wo ich jedem sagen würde, schau erstmal drauf, ob das gegeben ist, bevor du in die Praxis gehst.
Auf jeden Fall. Ich glaube, heute wurde sehr deutlich, dass Physiotherapie weit mehr ist als auf einer Behandlung Liege zu liegen. Sie beginnt mit einer guten Diagnostik. Sie lebt von Erfahrung, Kommunikation und einer engen Zusammenarbeit zwischen Therapeut, Patient und Arzt. Und sie funktioniert dann am besten, wenn beide Seiten Verantwortung übernehmen. Vic, Janik, vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder hier wart oder dass ihr heute hier wart. Für eure Erfahrung, die ihr mit unseren Zuhörern, Zusehern geteilt habt. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer wichtigen Arbeit, weil das ist tatsächlich nicht nur so dahingesagt, sondern das Konzept, was ihr erfahrt, finde ich wirklich sensationell. Und sag vielen Dank, dass ihr Gast bei Medizin Direkt wart.
Danke.
Das war Medizin Direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.